Die Gece Chabar, der Iran-Podcast.
Hi, ich bin Stefanie Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Herzlich willkommen zum Iran-Podcast. Das ist die letzte Episode, die wir machen in diesem Jahr. Und Adnan, wenn man mal zurückschaut, du hast es auch gerade gesagt, das war ein richtig krasses Jahr. Wir hören mal ganz kurz, nur damit man sich nochmal daran erinnert, wie krass das auch für Iran war, ein paar Töne in dieser Collage.
Ein paar ist gut, 40 Sekunden, die es in sich haben.
همه ذکر نماز بر پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه ذکرها رو تکرار کنن السلام
بابا طرف از این طرف دارم یه موشک کروز اومده هواپیما بلند
الان وضعیتش تقریبا از شبت خدمتون با ثبات هست
میخواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم
شنیدم نوید افکاری رو اعدام کردن برای تمام جوانان ایران جمهوری اسلامی بسته
ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند.
Also wir haben jetzt hier 5 verschiedene Stimmen gehört. Das erste waren Eindrücke von der Beerdigung von Qasem Soleimani, dem General, der getötet wurde im Januar. Danach Empörung über den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine, das war auch im Januar. Dann haben wir den stellvertretenden Gesundheitsminister gehört, der schwitzend vor der Kamera zeigen wollte, dass die Corona-Lage unter Kontrolle ist im Iran und dann aber direkt danach selber ein Video veröffentlicht hat, wo er sagt, ich habe selber auch Corona und habe andere Leute angesteckt. Dann haben wir die Schauspielerin Nazanin Bonjordi gehört, die empört ist über die Tötung des Ringers Navid Afkari und die eben sagt, Richtung Islamische Republik ist es jetzt genug. Und zuletzt haben wir den Präsidenten gehört, Hassan Rouhani, der auf die Tötung des Atomwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh reagiert hat und eben gesagt hat, wir sind so mutig, dass wir nicht auf eine Antwort verzichten werden. Das sind krasse Töne, muss man sagen, wenn man sich das so anhört. Es war ein extrem vollgepacktes Jahr, oder Adnan?
Es war extrem vollgepackt und es ging ja auch wirklich, also wenn wir das Kalenderjahr 2020 zugrunde legen, einfach ja wahnsinnig los. Und wir haben jetzt bei dieser Auflistung der dramatischsten und einschneidendsten Dinge ja auch einiges weggelassen. Wir hätten jetzt 2 Minuten lang O-Töne laufen lassen können, wo man zum Beispiel auch die Parlamentswahlen erwähnt.
Auf jeden Fall, ja.
Die aber natürlich auch viel weniger Leute interessiert haben, weil es am Anfang des Jahres war und wirklich im Schatten von allen möglichen anderen Dingen stand. Wir hätten über die verschiedenen Explosionen, die es im Laufe des Sommers und Spätsommers in Iran gegeben hat, an verschiedener Stelle, vor allen Dingen die in der Nuklearanlage von Natanz, das alles haben wir natürlich nicht mit einbezogen. Die vielen Schreckensmeldungen zu Corona, hier und da die neuen Sanktionen und die Reaktionen daraus aus Teheran. Also das wirklich ein Jahr, das für Iran wirklich unheimlich viele belastende Themen auf sich hatte. Und es hört ja auch tatsächlich wirklich nicht auf, denn wir hatten jetzt eben, das war unser letzter O-Ton, ja auch die Geschichte mit Mohsen Fakhrizadeh.
Genau, darauf wollen wir jetzt in dem aktuellen Teil ein bisschen genauer eingehen. Nachher sprechen wir dann nochmal über diesen Rückblick, also schauen zurück auf das Jahr, was sich da auch verändert hat möglicherweise und werden dann den Ausblick wagen auf das nächste Jahr, worauf man achten muss, worauf wir auch nochmal gezielt schauen werden in diesem Podcast hier. Genau, Fakhrizadeh ist natürlich auch eine krasse Nummer gewesen. Bislang, so wie ich das verstanden habe, ist ja immer noch nicht ganz klar, was da passiert ist. Also es gibt unterschiedliche Erzählungen davon. Es gab wohl auch eine Explosion, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was jetzt eben gesagt wird von offizieller Stelle, dass dieses Auto, was auf diesen Atomwissenschaftler eben geschossen hat, gesteuert war also über einen Satellit und dass das ein Maschinengewehr war, was mit künstlicher Intelligenz betrieben wurde. Und so wurde halt ganz gezielt Fakhrizadeh erschossen, aber eben nicht diejenigen, die um ihn herum waren. Hast du das Gefühl, dass dieser Tathergang jetzt inzwischen plausibel rekonstruiert ist oder sind da für dich noch Fragen, Adnan?
Also ich denke, für viele gibt es noch einige Fragen, weil es in der Öffentlichkeit zumindest leicht widersprüchliche Versionen gibt. Und ich kann mir eben vorstellen, dass man auf der einen Seite natürlich auch im iranischen Sicherheitsapparat und in der Politik erstmal wirklich rekonstruieren muss, was da eigentlich passiert ist. Dann muss man darüber sprechen, wie hätte man das verhindern können, verhindern müssen. Und dann muss man darüber sprechen, wie man das eigentlich nach außen kommuniziert. Und wenn man sagt, nach außen kommuniziert, dann ist es zum einen die eigene Öffentlichkeit. Dann ist es aber natürlich auch Richtung diejenigen, die das Ganze im Prinzip zu verantworten haben. Es gibt natürlich von iranischer Seite sofort den Fingerzeig auf Israel, aber auch Berichte von New York Times und an anderer Stelle auch, ich glaube, die Zeit hat einen Artikel, da gab es einen Artikel, wo die Autoren gesagt haben, uns liegen Informationen vor, dass es von israelischer Seite gesteuert war. Auch gegenüber denen muss man ja eine Art Messaging aufzeigen, was gewissermaßen auch stimmig ist und in irgendeiner Form ja auch einer Antwort würdig ist. Und ich glaube, an dem Punkt ist man tatsächlich noch nicht wirklich, dass man ganz genau sagen kann, was passiert ist und auch der eigenen Bevölkerung das erklären kann.
Nun wird ja viel darüber gesprochen, was bedeutet dieses Attentat? Also einerseits, wie wichtig war Fakhrizadeh in dem ganzen System? Also heißt das jetzt, dass das Atomprogramm im Zweifel nicht in der gleichen Geschwindigkeit hochgefahren werden kann? Das sagen ja zum Beispiel Quellen, anonyme Quellen aus dem Mossad. Und dass dieser Mann auch ein nicht ersetzbarer Mann war, dass er einfach Wissen hatte, was andere nicht haben. Andere wiederum sagen, ja, das war eher symbolisch. Also das war quasi ein gezielter, ein sehr prominenter Anschlag, der zeigen sollte, dass man eben so etwas machen kann bei einem Mann, der ja durchaus geschützt war. Also es waren ja viele Personenschützer um ihn herum. Aber dass es gar nicht so sehr darum ging, das Atomprogramm jetzt langfristig, sagen wir mal, zu bremsen. Was ist da so deine Einschätzung? Glaubst du, es ging schon darum, auch dem Atomprogramm jetzt einen harten Schlag zuzufügen?
Also ich, aus meiner Lesart ist das primäre Ziel tatsächlich eher politischer, psychologischer Natur gewesen, dass man also vor allen Dingen Iran einmal aufzeigen wollte, schaut her, zu was wir mit gezielten Tötungsaktionen in der Lage sind, und dass man sich jetzt nicht dem Irrglauben hergibt, weder auf israelischer noch auf amerikanischer Seite, dadurch das iranische Nuklearprogramm entschärft zu haben oder jetzt wirklich heftig getroffen zu haben. Natürlich hat man jemanden gezielt getötet, der eine bedeutende Figur gewesen ist in der ganzen, auch in der, wenn man so will, Versicherheitlichung des iranischen Nuklearprogramms. Was heißt hier Versicherheitlichung? Also, dass man im Prinzip mit dem Nukleardossier in Iran auch als eine Art mögliche Abschreckung arbeitet. Ganz gleich, ob man jetzt die Möglichkeit hat, Nuklearwaffen entwickeln oder nicht. Man sagt ja, dass man es nicht tut. Trotzdem ist ja das Nukleardossier ein potenzielles Druckmittel gegenüber dem Westen in allererster Linie. Und so etwas hat er ja auch als Berater des Verteidigungsministeriums durchaus mit strategisch entwickelt. Deswegen ist es natürlich nicht unerheblich, dass so jemand jetzt ausgeschaltet wurde, gezielt getötet wurde. Aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass das iranische Nuklearprogramm dadurch aufgehalten wird oder dergleichen. Und natürlich ist es für Iran sehr heftig, dass man in dem Randgebiet der eigenen Hauptstadt so jemanden nicht vollends schützen kann.
Und das fand ich auch noch total bezeichnend an genau diesem Attentat, dass es gezeigt hat, wie sehr in diesem Sicherheitsapparat ja interne Differenzen bestehen. Also das hat diese Risse ganz gut gezeigt, den Machtkampf eben zwischen auf der einen Seite dem Informationsministerium und auf der anderen Seite dem Geheimdienst der Revolutionsgarden. Und es gab da tatsächlich eine sehr, sagen wir mal, deutliche Stellungnahme vom Sprecher der Regierung, der zumindest indirekt die Revolutionsgarden beschuldigt hat, dass sie eben Hinweise, die es wohl schon vor Monaten gab, nicht so richtig ernst genommen hätten und hat halt gesagt, wenn die sorgfältiger gewesen wären, sich an Sicherheitsprotokolle auch besser gehalten hätten, dann hätten die das möglicherweise verhindern können. Und das ist ja interessant vor dem Hintergrund, dass man eben sich, also dass diese Teile sich schon lange streiten darüber, wer denn jetzt wen schützen kann. Also ja, nach den Tötungen, glaube ich, nach 2014, da wurden ja auch mehrere Nuklearwissenschaftler getötet. Und da haben dann die Revolutionsgarden gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt darum, dass diese prominenten Wissenschaftler, die ja wirklich wichtig sind, auch für uns, besser geschützt werden. Und insofern war das auch noch brillant, quasi jetzt diese Risse im Sicherheitsapparat nochmal zu beleuchten.
Klar, also der Begriff brillant ist jetzt ein bisschen euphemistisch.
Nein, aber so, wenn du dir überlegst, natürlich, aber wenn du dir überlegst, wie das konstruiert ist und quasi wie das dann die Risse aufzeigt, die sich dann auftun, weil eben das System nicht als Ganzes einheitlich reagiert, sondern halt sehr vielstimmig, wie wir es ja häufig erleben, ne, im Iran, dass es durchaus unterschiedliche Machtzentren gibt, die dann teilweise auch untereinander eben, also oder miteinander ringen. Und das sieht man hier halt auch wieder. Und das wurde ausgelöst eben durch diesen Anschlag, so meine ich das.
Nein, total. Mir ist ja auch klar, wie du das genau meinst. Also ja, ja. Es ist tatsächlich so, dass, und das kennt man ja auch aus anderen Ländern, dass sich irgendwie Innengeheimdienst und Außengeheimdienst miteinander in die Quere kommen oder wenn es miteinander konkurrierende Außengeheimdienste gibt, also die Auslandseinheit des Informationsministeriums, was du beschrieben hast, oder aber die Auslandseinheit des Geheimdienstes der Revolutionsgarde, dass die sich miteinander rivalisieren und wenn etwas so Verheerendes passiert, auch gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, das ist auch in der Tat für Iran sicherlich ein Problem, auch in der Außenkommunikation. Also wie viel davon gibt man preis? Und ich habe es tatsächlich auch so empfunden, dass in den ersten Tagen oder am ersten Tag nach dieser Tötung, also bei der Beisetzung zum Beispiel von Mohsen Fakhrizadeh, dass da eben die Medienberichte so weit auseinandergingen, dass man durchaus das Gefühl hatte, hier wird auch versucht, einen Narrativ zu, also die Narrativhoheit zu gewinnen von diesen beiden miteinander rivalisierenden Geheimdiensten. Insofern ist die kurze Zeit nach so einem oder die unmittelbare Zeit nach so einem Anschlag sicherlich nicht die, wo man der Wahrheit am nächsten kommt, sondern dann gibt es erstmal ein Ringen um Deutungshoheit. Und das ist, das hält eigentlich sogar noch ein bisschen weiter an. Und da wird sich das Land erstmal auch nicht so schnell von erholen. Also das ist wirklich frappierend, dass man da keine einheitliche Kommunikation hat. Und ja, deswegen werden wir mal schauen, wie sich dazu die Kommunikation weiterentwickelt.
Jetzt gibt es ja Reaktionen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also ich würde mal so drei Felder grob aufmachen, juristisch, politisch und militärisch. Also juristisch haben wir gehört, da gab es jetzt Festnahmen im Zusammenhang mit dieser Tötung. Dann politisch gab es die Reaktion im Parlament, dass ein Gesetz auf den Weg gebracht wurde, was die Urananreicherung erhöhen soll und eben Inspektoren im Zweifel den Zugang verwehren, wenn die Sanktionen, ich glaube ab Februar nicht abgebaut werden. Also das heißt, man versucht hier über diese Schiene mit dem Atomprogramm Druck aufzubauen und zu sagen, wir kooperieren nur unter bestimmten Bedingungen und wenn man uns so angreift, dann machen wir halt nicht mit. Also dann boykottieren wir das auch. Das kommt von den vor allen Dingen Hardlinern ja im Parlament. Und militärisch, wenn ich das richtig sehe, aber korrigiere mich, ist noch nichts passiert in dem Sinne, zumindest nichts Sichtbares, oder? Also, ja. Weil es gab ja diese Rufe nach Vergeltung und so und dann waren alle sehr angespannt, haben sich überlegt, wie sieht's jetzt aus mit der Hisbollah im Libanon, wird die möglicherweise was machen? Aber da passiert zumindest jetzt auf der, sagen wir mal, wahrnehmbaren Ebene noch nicht so viel, oder?
Nee, absolut richtig. Und wenn wir das mal kurz von hinten aufdröseln, also die drei Ebenen, die du ansprichst, vollkommen klar aufgezeigt. Also wenn wir die über die militärische Ebene sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass der iranische Militärapparat wirklich verstanden hat, was Sinn und Zweck einer solchen Operation ist, nämlich dass Iran in eine Falle gelockt wird, sich in Kampfhandlungen zu begeben, die man natürlich überhaupt nicht gewinnen kann, weil man militärisch gnadenlos unterlegen ist. Das andere ist dann natürlich, dass man sagt, und da wird es dann eher politisch, man lässt sich hier auch nicht so unter Druck setzen, dass man flehend an den Verhandlungstisch kriecht und sagt, bitte, bitte hört auf mit diesen Aktionen. Und da zeigt man sich dann besonders widerstandsfreudig, indem man so ein Gesetz in die Wege leitet, was zum einen aufzeigen soll, wenn euer Ziel war, das Nuklearprogramm sensibel zu treffen, dann zeigen wir euch jetzt, dass wir es tatsächlich jetzt erst recht hochfahren werden. Also diese Art von vielleicht auch trotz politischer Trotzreaktion. Man sagt auch, dass man das Zusatzprotokoll des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages, dass man das jetzt nicht mehr weiter freiwillig implementieren möchte und dass man damit droht, die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde des Landes zu verweisen. Damit hat man in der Tat ein Druckmittel aufgebaut. Das ist das einzig Politische, was Iran wirklich auch als Reaktion bleibt. Mehr Mittel hat man tatsächlich dafür nicht. Verbunden mit dem Politischen ist auch diese juristische oder legale Geschichte. dass Iran durchaus erwartet hat, dass die Welt dieses Attentat verurteilt. Und das ist mal so überhaupt nicht erfolgt. Also die Europäische Union.
So ein bisschen, ne? Also wie genau, ja.
Ja, ich meine, genau. Also wir können das da tatsächlich mal abgleichen, was wir so mitbekommen haben. Die Europäische Union spricht zwar von einem kriminellen Akt, verurteilt den Anschlag aber nicht.
Und genau.
Deutschland oder Großbritannien und Frankreich haben dann noch nicht mal von einem kriminellen Akt gesprochen, sondern nur zu Zurückhaltung gemahnt. Interessanterweise haben die Emirate diesen Anschlag verurteilt. Und das hat den Grund, dass Iran seit Sommer 2019 den Emiratis sehr deutlich gemacht hat, ihr mit eurer wundervollen Normalisierung mit Israel erst recht seid im Visier von uns, wenn ihr diese Politik der Amerikaner und der Israelis in unserer Region weiter unterstützt. Und die Drohkulisse hat offensichtlich gewirkt, dass man auf emiratischer Seite sofort versucht hat, deutlich zu machen, hey, wir distanzieren uns von dem, was passiert ist, werte Iraner, denkt jetzt nicht daran, irgendeine Vergeltung zum Beispiel auf emiratischem Boden durchzuführen. Und da denke ich, ist es eigentlich ganz interessant zu sehen, welche Länder sich da in dem Moment wie positioniert haben.
Genau, das wäre dann, damit ist ja auch verbunden ist ja auch die Kritik von einigen Expertinnen und Experten, die eben sagen, da müsste die Europäische Union sich viel klarer zu äußern und das eben viel klarer verurteilen, weil man sonst natürlich das Narrativ stärkt, dass die Iraner denken, wir werden hier alleine gelassen und selbst wenn uns Unrecht getan wird und solche Akte begangen werden, schaut die Welt weg. So. Also insofern, genau, müssen wir da schauen, ob in den nächsten, glaubst du, dass da noch mehr kommt oder ist das jetzt einfach die Haltung, die die verschiedenen Staaten angenommen haben, auch in der Europäischen Union?
Was wir natürlich nicht wissen, Steffi, ist, ob irgendwie nochmal unter der Hand irgendwelche Messages oder Signale nach Teheran gesendet worden sind, aber auch das reicht den Iranern ja nicht. Sie wollen, dass das irgendwie öffentlichkeitswirksam und ich glaube aber tatsächlich auch nicht mehr, dass da jetzt irgendwie großartig was kommt. Nee. Und ich meine in diesem Zusammenhang, es gibt so viele Nachrichtenmeldungen und so viele Artikel, die davor warnen, dass Trump in seinen letzten Wochen im Amt noch irgendetwas Verrücktes machen könnte, wie zum Beispiel einen Angriff auf Iran. Und das kann man als psychologische Kriegsführung auch ein Stück weit deuten. Aber das setzt natürlich auch viele in Angst und Schrecken. Ich habe zuletzt wenn man mit der Policy Community Brüssel und Berlin spricht, die jetzt natürlich in die Weihnachtsferien wollen, die sagen natürlich auch, die Ruhe über die Weihnachtstage könnte natürlich auch dadurch gestört werden. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber die argumentieren natürlich so, dass jetzt dann nochmal in der Region irgendwas passiert.
Ich meine, klar, alle schauen wie gebannt auf Mitte Januar, ne, wenn Biden dann endlich ins Amt kommt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen den Blick weiten, hängen diese Dinge zusammen? Also kann man durchaus sagen, die merkwürdigen Vorgänge, die wir beobachtet haben, an verschiedenen Kraftwerken, aber auch an der Atomanlage in Natanz, wo plötzlich Dinge nicht mehr funktionieren, Sachen explodieren, außer Gefecht gesetzt werden, hängen die zusammen, glaubst du, mit diesem Anschlag jetzt auf Fakhrizadeh und möglicherweise auch mit einer psychologischen Kriegsführung, dass man Fake News verbreitet, also zum Beispiel über den Revolutionsführer, von dem dann gesagt wird, er sei so krank, dass er sein Amt schon abgegeben hätte an seinen Sohn, was ja offensichtlich eine Falschmeldung war. Siehst du da, ist das zu spekulativ oder siehst du da durchaus einen Zusammenhang?
Also natürlich würde ich dieses Aufzeigen, diese Verbindung der Punkte, die du gerade sagst, hätte ich wahrscheinlich vor 3 Jahren, hätte ich dir gesagt, Steffi, das klingt alles ganz schön und spannend, aber lass uns bitte nicht in diese Richtung driften.
Ein bisschen wie so ein Science-Fiction-Film, ne?
Ja, aber wirklich, wenn wir uns vor Augen führen, mit was für einem aberwitzigen Eifer die Trump-Regierung einerseits und vor allen Dingen Außenminister Mike Pompeo und sein Verbund mit und auch wirklich ideologisch aufgeladen als Hardcore-Evangelikaner, sein Verbund mit Bibi Netanyahu, einem der radikalsten Premierminister, den Israel vermutlich zuletzt hatte, und dann eben auch einem sehr eifrigen Partner der USA in Saudi-Arabien und eben noch der aufstrebenden Regionalmacht der Emirate. Da macht das Ganze schon Sinn. Und wenn man so viele Berichte liest darüber, wie sie sich zusammengeschlossen haben, um verschiedene Mittel auch für Medienkampagnen gegen Iran zu entwickeln, dann ergibt das alles ein Bild. Denn die Sanktionen, die man auf Iran verhängt hat, haben natürlich das Land wirtschaftlich extrem, extrem geschwächt, aber sie haben politisch nicht erreicht, was sie erreichen sollten. Und dann gab es eben auch noch die Sabotageaktionen, von denen man auch weiß, dass es Cyber Operations sind. Und wir wollen uns ja dem Thema Cyber Operations auch mal widmen, auch die, die von Iran ausgehen. Und dann kann natürlich auch diese Medienlandschaft, die gesteuert wird mit Mitteln aus Saudi-Arabien, mit Mitteln aus den USA, vor dem Hintergrund dieser Regierungen, die wir gerade da im Amt sehen, müssen wir vermuten, dass das miteinander zusammenhängt. Aber man kann es natürlich nicht wirklich aufzeigen, dass dem so ist. Man kann sagen, wer finanziert was und welche Aussagen wurden wo getroffen. Und da finde ich, ist es eben kein Zufall, wenn kurz nach der Tötung von Fakhrizadeh plötzlich von einem Aktivisten, der auf der Saudi-Payroll ist, gestreut wird, dass der Revolutionsführer an seiner Machtübergabe an den Sohn arbeitet, obwohl es dagegen einfach dafür überhaupt keine Anhaltspunkte gibt. Das also auch nochmal sozusagen zu diesem ganzen Thema maximaler Druck, da gibt es eben auch diese Dimension.
Und maximaler Druck, den spürt man jetzt ja gerade auch, da sind wir bei unserem zweiten großen Thema, nämlich bei der Frage, ob Iran an Corona-Impfstoff kommen wird. Iran wirft ja gerade vor allen Dingen den USA vor, dass die das blockieren würden, also vor allen Dingen die Gelder, und die USA wiederum bleiben ja bei ihrer Haltung, dass sie sagen, nee, wir haben ja, klar, wir haben Sanktionen verhängt, aber medizinische Produkte, humanitäre Güter sind davon ausgenommen. Wie erlebst du das? Also ist da was dran an diesem Vorwurf der Iraner?
Ich meine, es besteht kein Zweifel, dass sich das auch auf den humanitären Handel oder auf Arzneimittel und auf all das massiv auswirkt. Wir haben das ein oder andere Mal dieses Thema schon mal aufgegriffen und müssen es halt auch jetzt wieder tun, weil sich das jetzt in verschiedenen Facetten zeigt. Es ging am Anfang irgendwie natürlich um Equipment, das man in Krankenhäusern braucht, um an Corona erkrankten Patienten die notwendige Behandlung zu ermöglichen. Dann ging es irgendwann darum, dass man die Geldmittel nicht hat, die es braucht, um einen vernünftigen Lockdown durchzuführen. Und jetzt geht es eben darum, die notwendige Infrastruktur zu haben, um den Impfstoff entweder zu importieren oder aber ihn selbst zu entwickeln und dann zu einer Zulassung zu bringen, was eben über das medizinische und pharmazeutische Know-how hinaus ja auch ganz viel mit Equipment, mit technischem Equipment, mit einer Infrastruktur zu tun hat, die sich ein Land nicht so ohne weiteres selbst schaffen kann. Und wenn dann Handel vor Handel zurückgeschreckt wird, große Pharmafirmen davor zurückschrecken, mit Iran Handel zu betreiben, mit dem iranischen Staat, dann hat das natürlich mit maximalem Druck zu tun. Und das macht es immer wieder erschreckend, wie kaltblütig dann natürlich, das müssen wir jetzt einfach mal so qualifizieren an dieser Stelle, diese Sanktionen eben auch in so einem Feld im Moment wirken.
Und es gibt ja gerade auch eine Debatte darüber, woran es dann eigentlich hakt, ne? Also in der Beschaffung des Impfstoffes oder den Finanzen dafür. Da gibt es ja Leute, die darauf verweisen, dass die Banken entweder nicht können oder nicht wollen. Es gibt ja dieses Swiss Humanitarian Trade Arrangement. Allerdings wird davon ja gesagt, dass das Informationen über mögliche Geschäfte, also wenn jetzt irgendwie eine iranische Bank ein Geschäft macht mit jemandem, dass dann die ganzen beteiligten Partner gemeldet werden beim amerikanischen Finanzministerium, weshalb eben es sein kann, dass da niemand mitmachen möchte, weil man eben mit Iran da nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Aber es gibt auch Experten, die sagen, eigentlich wäre das alles ganz einfach zu regeln, wenn nämlich in den USA einfach das Office of Foreign Assets Control eine Erlaubnis schicken würde, dass Gelder fließen können, zum Beispiel eben über diesen Schweizer Mechanismus oder auch über andere Wege. Dann könnte das für Iran ziemlich einfach sein, eben auch an Impfstoff zu kommen. Aber genau, dass das wie du ja eben schon gesagt hast, aus bestimmten Gründen nicht gemacht wird, ne?
Nee, und es ist ja auch unendlich langwierig und kompliziert. Und wie schon gesagt, wenn man eine Regierung hat, die auf die also in Washington, die mit allen Mitteln daran arbeiten möchte, den Druck auf Iran zu erhöhen und das eben auch auf der humanitären Ebene. Dann kann man natürlich sagen, gesetzlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass das passiert. Und wir haben auch das Office for Foreign Assets Control vom Treasury Department dazu angehalten, Lizenzen zu erteilen, wenn diese angefragt werden. Es ist aber eben ein bürokratisch komplizierter Prozess und in dieser Stimmung, die herrscht und in dem, wie die Iran-Politik in Washington gemacht wird, traut sich einfach niemand. Und ich glaube, ich kann das nachvollziehen, als Unternehmer da einfach davor zurückschrecken. Aber eine Sache, die hierbei auch wichtig ist, denke ich, ist, es gibt ja auch in Iran selber den Versuch, einen Impfstoff zu entwickeln. Und während man durchaus sagen kann, und da habe ich ja auch schon meine häufig zitierten Onkel zu Rate gezogen, die mir dann auch sagen, hey, das muss man ernst nehmen, was die medizinisch-pharmazeutische Expertise betrifft. Wo es aber schwierig wird, ist eben, man muss diesen Impfstoff bei minus 70 Grad lagern. Und das muss man erstmal in der Masse, für die man diesen Impfstoff bereithalten muss, also die Masse an Dosen, die man bereithalten muss, dafür braucht es in den Kliniken und Krankenhäusern und Arztpraxen einfach auch die Infrastruktur. Und die gibt es nicht. Und da ist eben auf der einen Seite, bis das selber entwickelt wird, dauert es natürlich nochmal lang. Aus dem Ausland kaufen geht dann wieder nicht, aus den angegebenen Gründen. Und man hat im Gegensatz zu den Emiraten zum Beispiel nicht das russische Angebot angenommen, für vergünstigte Konditionen, zum Beispiel die Testphase mitzumachen. Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, welche Leute wählen denn die Emiratis aus, um getestet zu werden. Es werden natürlich die ausländischen Arbeiter sein, aber das ist auch an sich problematisch. Aber hier gibt es auf jeden Fall verschiedene Komplikationen und deswegen gab es ja jetzt diesen Hashtag Vaccine for Iran, der auf Twitter und auf Instagram sehr krass kursiert, wo mit sehr eindringlichen Stories und Erfahrungsberichten aus der eigenen Familie einfache Bürgerinnen und Bürger auf die Notwendigkeit aufmerksam machen, dass man bei der ganzen globalen Strategie der Verteilung der Impfung eben auch ein Land wie Iran nicht vergisst. Und somit beschäftigt man sich jetzt zum Ende des Jahres in Iran vor allen Dingen mit der Frage, wie wahrscheinlich ist es, wann man an einen Impfstoff kommen wird, auch in Iran. Das ist momentan das wichtigste Thema, neben natürlich weiterhin wirtschaftlichen Fragen. Und wenn man also 2020 jetzt tatsächlich in unserem nächsten Block dieser Episode, wenn wir uns quasi nochmal vergegenwärtigen, wie dieses Jahr verlaufen ist, dann fing das ja nun mal an mit einem riesigen Schock, mit der gezielten Tötung von dem iranischen General Qasem Soleimani, gemeinsam mit dem irakischen General Abu Mahdi al-Mohandes in Nähe des Bagdader Flughafens. Und das war natürlich ein Aufschlag in das Jahr 2020, der heftiger nicht hätte sein können. Und es...
Ich frage mich, was hat sich denn seitdem getan? Da ist ja auch gesagt worden, jetzt gibt es den ganz großen Konflikt im Nahen Osten, jetzt wird die ganze Sache hochgehen. Und de facto, was ja passiert ist, Soleimani wurde ersetzt von, sagen wir mal, nicht so starken General. Also ist da dann tatsächlich diese Rache passiert oder passiert das vielleicht im Dunkeln, sodass wir das nicht mitbekommen?
Zum einen hat man ja unmittelbar danach eine irakische Militärbasis, auf der amerikanische Truppen und auch Militärequipment stationiert gewesen sind, mit einigen Dutzend Raketen beschossen. Das war quasi so eine erste Ohrfeige, hat man das genannt, aus iranischer Seite. Damit wollte man einmal sagen, wir sind sofort in der Lage, auch mal einen eigenen Angriff zu starten. Und danach in der Tat ist jetzt nichts militärisch Sichtbares passiert. Interessanterweise gibt es dazu aber zwei iranische, sagen wir mal, Narrative, die man bemühen kann. Das eine ist, unser Ziel und die Rache für Qasem Soleimani wird sein, die Amerikaner aus der Region und vor allen Dingen aus Irak zu vertreiben. Und das ist ein langfristiges Ziel. Man öffnet also einfach den Zeithorizont gewaltig und sagt, wir müssen nicht sofort reagieren, weil unser Ziel ein viel langfristigeres, ein viel strategischeres Ziel ist.
Und da spielt natürlich auch der Truppenabzug dann mit rein, ne? Dass man sagen kann, guck mal, das passiert ja schon. Also läuft alles so in unsere Richtung, ja.
Kann man genauso machen und man kann dann sagen, man kriegt die Amerikaner raus, indem man zum Beispiel die Beziehungen zu Irak intensiviert auf verschiedenen Ebenen. Das andere ist, und das hat Javad Zarif ganz kürzlich in einem Video-Interview, also ich sage Video-Interview, weil es kein TV-Interview war, sondern von einem Online-Channel Arman Media. Und in dem Interview hat er gesagt, man soll nicht unterschätzen, was für ein herber Schlag gegen die US-Regierung es war, als nach der Tötung von Qasem Soleimani Millionen von Menschen überall in Iran auf den Straßen waren. Das versetzt dem Feind einen viel heftigeren Schlag, als wenn man zum Beispiel irgendwo anders einen Racheakt verübt hätte. Das ist natürlich auch ein durchaus nachvollziehbares Argument, aber es zeigt natürlich auch, dass man von iranischer Seite davor zurückschrecken will, jetzt irgendwie militärisch weiter mit zu eskalieren. Insofern ist da nach diesem Angriff auf den Truppen nicht sehr viel passiert. Du hast erwähnt, es gibt Esmail Ghaani als Nachfolger von Qasem Soleimani, der natürlich mitnichten dasselbe Charisma mit sich bringt, aber dieselbe Strategie der Ghuds-Brigaden als Auslandseinheit der Revolutionsgarde natürlich fortsetzt.
Das zweite Ereignis, was wir auch ganz kurz schon im Ton gehört haben am Anfang, ist der Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine durch das iranische Militär. Das Militär hat ja dann eingestanden, dass es da einen Fehler begangen hat und eben unabsichtlich da eine Maschine abgeschossen hat mit vielen, vor allen Dingen ausländischen Passagieren auch an Bord. Wenn wir da fragen, wo stehen wir jetzt nach diesem Jahr? Soweit ich das gesehen habe, ist von den Verantwortlichen niemand entlassen worden. Also die sind alle noch, haben alle noch ihre Posten. Und es sieht ja wohl auch so aus, dass die Transparenzbemühungen nicht da sind, wo sich das zum Beispiel die Ukraine wünschen. Also ich glaube, die Ukraine und Kanada haben ja immer wieder angefragt, dass sie noch mehr Informationen bekommen über den tatsächlichen Hergang und scheinen da nicht komplett zufrieden zu sein mit dem, was sie geliefert bekommen. Und die Entschädigungen stehen ja auch noch aus, oder?
Ja, also zumindest ist man, was die Entschädigung betrifft, die zu zahlen sind, ein Stück weit weiter, dass man innenpolitisch oder intern festgelegt hat, wo das Geld herkommen soll. Es gibt diesen nationalen Entwicklungsfonds, aus dem man dann die Entschädigungen bezahlen will. Wie weit man jetzt schon damit ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gerade gar nicht. Du hattest, wir haben uns da...
Wir haben uns kurz drüber unterhalten. Ich hatte nur, das ist aber keine bestätigte Meldung, kurz gesehen, dass die Ukraine eben behauptet, dass diese Entschädigungen nicht gezahlt würden, dass es da irgendwie einen Stopp gäbe oder so. Aber das heißt, da muss man mal drauf gucken, ob die tatsächlich am Ende dann auch ankommen, wie versprochen, ne?
Genau, also das ist in der Tat noch offen. Was die Aufklärung betrifft, natürlich sind die Revolutionsgarden und deren Luftwaffe, der Sprecher Hajizadeh, haben sehr offen gesagt, es war ein menschliches Versagen unsererseits. Viele Menschen haben irgendeinen Rücktritt gefordert. Es gab aber überhaupt keinen im iranischen Sicherheits- und Militärapparat, stets mit der Begründung, in der Situation, in der das Land gerade ist, entlässt man einfach keinen hochrangigen Militäroffizier. Das gehört sich nicht, denn das Land befinde sich ja quasi im Krieg. Das ist quasi so die Begründung, die man da hat. Aber natürlich heilt das überhaupt nicht, also mitnichten, die Wunden, die aufgerissen wurden nach dieser Geschichte.
Das dritte Riesenthema, das haben wir ja eben auch schon besprochen, ist Corona gewesen. Und woran ich mich erinnere, also wenn man jetzt fragt, wie ist eigentlich das Krisenmanagement der iranischen Regierung so gelaufen in diesem Jahr? Und tatsächlich gab es ja sehr viele Kritikpunkte, also unter anderem, dass die heiligen Stätten so lange aufgelassen wurden, dass es noch Flüge nach China hin und zurück gab. Dann haben wir gesehen, es gibt ein starkes Kompetenzgerangel, also in der Frage, wer managt eigentlich wie was? Wie würdest du dieses Krisenmanagement jetzt nach diesem Jahr beurteilen? Also ich meine, wenn wir uns auch die schockierenden Todeszahlen anschauen und die sehr, sehr hohen Infektionszahlen.
Also es besteht kein Zweifel, dass das iranische Corona-Krisenmanagement nicht gut war. Ich würde dann aber wirklich im gleichen Atemzug sagen, ohne es relativieren zu wollen, dass das halt nirgends auf der Welt gut war. Oder mit nur sehr, sehr wenigen Ausnahmen. Dass die iranische Regierung nicht in der Lage war, auch wirtschaftlich und nicht den Mut hatte oder auch nicht die Durchsetzungskraft, vernünftige Lockdowns durchzuziehen, ist sicherlich auch ein Punkt. Und da spielen auch interne Machtkämpfe, darüber haben wir schon mal gesprochen, in einer anderen Episode, haben da auch eine Rolle gespielt. Die Regierung wurde, nachdem die Todeszahlen auf über 550 angestiegen waren, wirklich dazu gezwungen, einfach mal 2 Wochen lang mehr oder weniger den Laden auch in Teheran komplett dicht zu machen. Das hat man aber halt wirklich auch nur 15 Tage oder knapp 2 Wochen durchhalten können oder durchgezogen. Und da hat sich auch schon zumindest, was die Todeszahlen betrifft, schon sehr viel getan. Aber natürlich rückblickend hat auch da das Land einfach oder die Regierung sehr, sehr viel an Professionalität, an schnellem Handeln missen lassen. Wenn wir aber bedenken, in was für einer Situation Iran ist, wir sprachen schon über die Sanktionen, dann hätte es wahrscheinlich sogar noch viel, 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 viel schlimmer sein können, als es ohnehin schon ist.
Ja, also wenn du jetzt sagst, dass das quasi in anderen Ländern auch nicht so komplett gut gelaufen ist, will ich nur noch mal zu bedenken geben, dass ja tatsächlich die BBC auch an einem Punkt recherchiert hat, dass die Zahlen, die angegeben werden, die offiziellen Zahlen, ja viel zu niedrig waren, zumindest für den untersuchten Zeitraum da. Also hier muss man zumindest noch mal zu bedenken geben, dass möglicherweise das Ausmaß ja noch viel, viel schlimmer ist und dass Ärzte angehalten werden, dazu eben bestimmte Zahlen nicht zu veröffentlichen, ne? Also das nur so quasi als Anmerkung.
Absolut. Natürlich. Und da muss man von einer wesentlich höheren Dunkelziffer ausgehen. Auch da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern so, aber ich will damit gar nicht sagen, also wir fokussieren uns ja jetzt gerade auf Iran, also insofern bleiben wir mal dabei. Natürlich hat das mit den ganzen Ambivalenzen, die in der Staatsführung und den Widersprüchlichkeiten in der Ausrichtung des Landes, hat das unheimlich vieles verlangsamt und in dem Kompetenzgerangel, den es gibt zwischen Militärapparat, zwischen ziviler Regierung, das alles hat natürlich auch nochmal intensiv dazu beigetragen, dass die Dinge einfach nicht rechtzeitig mit den richtigen Maßnahmen angegangen worden sind. Und daran besteht kein Zweifel. Und jetzt ist man zumindest in der Situation, dass man darum kämpft, quasi dann für das nächste Jahr sich halbwegs vernünftig aufzustellen, was die Impfsituation betrifft.
Dann ein weiteres Thema sind die massenhaften Menschenrechtsverstöße. Das hat man in jedem Jahr. In diesem Jahr hatten wir einige sehr krasse Fälle, die auch ja international für viel Empörung gesorgt haben, aber auch im Iran selber. Unter anderem war das der Fall des Ringers Navid Afkari, der ja hingerichtet wurde, trotz vieler Proteste, die es da gab, und dann eben heimlich bestattet wurde. Dann gab es kurz, also in einem anderen Fall, nämlich von der Menschenrechterin Nasrin Sotoudeh, die ja auch den alternativen Nobelpreis bekommen hat, einen kurzen Lichtblick, dass sie Hafturlaub bekommen hat, weil sie auch nach dem Hungerstreik extrem geschwächt war. Jetzt allerdings muss sie wieder zurück ins Gefängnis. Das heißt, auch da hat man sozusagen keine Erleichterung gesehen. Und es gibt natürlich die weiteren Fälle, also von ganz vielen Leuten, unter anderem auch von der Kölnerin Nahid Tahrawi, die eben ohne Angabe von Gründen einfach im Iran festgenommen wurde, jetzt im ewigen Gefängnis ist. Und ihre Tochter sagt halt auch, wir haben kaum Kontakt zu ihr und wir verstehen überhaupt nicht, was da passiert, weil die nicht politisch aktiv war und jedes Jahr im Iran war. Also da kann man durchaus auch sagen, dass sich vieles verschlechtert hat.
Auf jeden Fall. Also diese Situation bleibt, was Menschenrechte betrifft, einfach weiter verheerend. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass man da auch überhaupt gar nicht weiß, wie man damit jetzt tatsächlich umgehen soll. Also es gibt einige Situationen, in denen internationale Kampagnen dazu führen, dass eine Todesstrafe ausgesetzt wird oder zumindest vielleicht sogar eine Begnadigung stattfindet. Dann gibt es andere, wo es im Eilverfahren zur Vollstreckung kommt, beziehungsweise im Fall von Navid Afkari weiß man es ja noch nicht mal, ob er wirklich hingerichtet wurde oder ob irgendetwas anderes passiert ist. Und dann passiert natürlich auch das Übliche, dann wird das links und rechts im Inland und im Ausland politisiert. Das Ganze macht es dann noch schwieriger, wirklich an nachvollziehbare, neutrale Berichte zu kommen und auch tatsächlich nachvollziehen zu können, auch was jetzt zum Beispiel mit Nahid Tahrawi ist, dieser 66-Jährigen aus Köln. Was sind da die Hintergründe? Man weiß es letztlich nicht. Und dann gab es ja auch eine Bundestagsanfrage an die Bundesregierung, mal darüber zu sprechen, wie viele Deutsch-Iraner sitzen denn eigentlich in Iran. oder deutsche Bürger, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es nur um deutsche Iraner ging oder auch deutsche Bürger. Und das ganze Thema ist einfach nochmal sehr kompliziert, nicht nur geworden, sondern ist einfach noch mehr in den Vordergrund gerückt. Und das wird sicherlich auch nochmal etwas sein, wo sich internationale Politik gegenüber Iran kreative neue Ideen entwickeln muss. Auf der einen Seite sagt jetzt Macron, ehrt General Sisi aus Ägypten und sagt, wir schicken euch Waffen, obwohl die Menschenrechtssituation schlecht ist. Da kann sich natürlich der französische Präsident dann nicht gegenüber Iran hinstellen und sagen, eure Menschenrechtssituation ist verheerend. Also da muss mehr Kreativität her, denn das Thema muss thematisiert werden, aufgegriffen werden. Gleichzeitig muss man aber ja auch glaubwürdig sein. Und das wäre quasi nochmal Hausaufgaben über Weihnachten für europäische Politik, würde ich sagen.
Schauen wir nochmal, wo du gerade bei Weihnachten auch bist, auf das nächste Jahr und was auf Iran zukommt. Natürlich haben wir diesen Amtsantritt von Joe Biden in den USA, der ja auch ins Amt gewählt wurde wegen einer anderen Außenpolitik, die sich auch mit Blick auf Iran vermutlich sehr viel flexibler zeigen wird und nicht auf diesen harten Konfrontationskurs gehen will. Gleichzeitig müssen wir ja bedenken, dass Rouhani, der iranische Präsident, ja irgendwann auch eine Lame Duck ist, weil ja Mitte des Jahres Präsidentschaftswahlen stattfinden im Iran. Wie schätzt du das ein? Also kann Rouhani da jetzt wirklich noch sein Vermächtnis retten, dass er sagt, guck mal, ich war dann doch derjenige, der am Ende es geschafft hat, diesen Atomdeal wieder so hinzukriegen, dass die Amerikaner auch dabei sind? Oder ist er jetzt eigentlich schon eine Lame Duck?
Also man muss zum einen feststellen, dass Hassan Rouhani zumindest innerhalb der Bevölkerung ein unendlich unbeliebter Präsident ist. Insofern ist er da auf jeden Fall schon mal jemand, der kaum noch Zuspruch findet. Also es gibt Umfragen innerhalb des Landes, die seinen Zustimmungswert auf ungefähr 10% schätzen. Und natürlich ist er auch im Machtgefüge, wird er nach und nach als jemand gesehen, der jetzt in einem Dreivierteljahr nicht mehr im Amt ist. Also am 18. Juni nächsten Jahres sind die Wahlen und dann im August tritt die neue Regierung an. Aber natürlich ist es Rouhani unendlich wichtig, alles zu versuchen in den verbleibenden 6 Monaten für sein Vermächtnis als Präsident irgendetwas Großartiges noch hinzubekommen. Und dazu gehört natürlich auch das Nukleardossier oder den JCPOA mit den USA irgendwie zu retten. Und so viele Pitfalls, so viele Fallen und mögliche Hindernisse es auch geben mag, die Tatsache, dass man momentan mit dem Team um Joe Biden herum Leute hat, die iranische Gegenseite sehr, sehr gut kennen, aufgrund der Verhandlungen, die man unter Obama damals geführt hat und genau dasselbe natürlich auch auf Teheraner Seite zutrifft, ist die Chance tatsächlich gar nicht so schlecht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Steffi, was die letzten 2-3 Wochen betrifft, da bin ich gar nicht mal so pessimistisch, dass man da noch etwas erreichen kann. Die Signale, die aus Washington kommen, sind vielversprechender als die aus Europa kommen. Also da haben sich einige europäische Politiker wesentlich unglücklicher geäußert. Ich habe durchaus das Gefühl, auch mit Blick darauf, wie das intern in Iran diskutiert wird, dass das Zeitfenster klein und knapp ist, aber dass das alle Akteure wirklich wissen und es mir gerade sich wirklich so darstellt, als könnte das sogar wirklich gelingen. Aber dafür hat Biden nicht viel Zeit. Deswegen müssen wir alle sofort darauf schauen, was passiert in den ersten 1-2 Wochen nach dem 20. Januar, wenn Biden Präsident wird. Und es steht natürlich außer Frage, dass der Ausgang dessen, was jetzt noch mit Biden und in den ersten 2-3 Monaten des Jahres 2021 erreicht werden kann, dass sich das natürlich auch auswirken wird auf die Präsidentschaftswahlen im Iran am 18. Juni. Das haben wir schon vorhin erwähnt. Und natürlich ist die Stimmung im Land im Moment so, dass sich kaum jemand wirklich begeistern lässt für das Thema Wahlen. Also es ist schwer vorstellbar, dass irgendwie wieder auch nur halbwegs so viele Menschen wählen gehen wie bei der Präsidentschaftswahl 2017 und 2013.
Sondern also wenn man sich die Parlamentswahl anguckt, das waren ja irgendwie eben 42% oder so. Also das waren quasi nicht mal die Hälfte. Ne?
Ja. Genau. Und das ist diese Stimmung ist natürlich bei einer Präsidentschaftswahl nochmal was anderes. Und dann ist häufig dann gibt es irgendwie eine Stichwahl und bei einer Stichwahl gehen noch eher Leute wählen. Also da muss natürlich noch so einiges kommen. An Wahlkampfatmosphäre. Sollte das mit Biden irgendwie gelingen, so sehr man sich in Iran auch dagegen wehrt, dass die Situation der iranisch-amerikanischen Beziehungen so wichtig ist, so sehr trifft es zu, dass sich das auswirken wird auf die Stimmung im Land, auf die Bereitschaft und auf den Willen, wählen zu gehen. Und da müssen wir sagen, das wird auch der iranischen Führung bewusst sein. Die wirtschaftliche Lage ist absolut prekär. Sie kann immer noch schlechter werden, immer noch katastrophaler werden, aber es ist tatsächlich so, wir dürfen eines nicht vergessen, all die Leute, die auch im Militärapparat jetzt sich Wirtschaftsmacht gesichert haben, haben ja was zu verlieren, wenn die Wirtschaft des Landes den Bach untergeht. Natürlich können die auch auf anderen illegalen und schwarzen Märkten ihre Gewinne generieren, aber auch sie wären eigentlich Profiteure, wenn das Land wirtschaftlich aufgewertet wird. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es da nochmal den Versuch gibt, das irgendwie mit beiden zu retten. Wenn das misslingt, muss es einfach nochmal, und da können wir jetzt aber nicht drüber sprechen, weil das sonst den Rahmen sprengt, natürlich nochmal viel, viel größer ausholen, um nochmal einen Neuanfang zu versuchen.
So, jetzt haben wir wirklich genug harte Fakten serviert. Ich würde sagen, wir servieren unseren Nachtisch, ne? Unser Folludil. Das hast du ja heute mitgebracht und ich habe schon gehört, dass es extrem süß sein wird und gar nicht bitter oder sauer.
Also ich muss nämlich tatsächlich auch sagen, wir haben jetzt unsere letzte Episode für dieses Jahr. Es ist verdammt nochmal Weihnachten. Und natürlich werden wir alle sehr viel zu Hause sein und wir brauchen ganz viel süßes Zeug. Wie man das im Rheinland sagt, süßes Zeug. Und da ist, glaube ich, diese heutige Folude-Nummer die genau richtige. Lass uns das mal kurz abspielen. Es ist zu eurer Information ein Taxifahrer, der mit seiner Zentrale Kontakt aufnimmt.
Salam, Akhundi hastam. Chetom ta komaketun konam?
مرسی آقای مکمندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
ما آخوندی میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان مثلا فردا بهش برگردونیم
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکمندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهایی که بخش کرونا کار میکنن کرایه‌ای نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
Und das Schöne hier ist wirklich, hier ist ein Online-Taxi-Service, der Fahrer meldet sich bei der Zentrale und sagt, ich würde gerne meinem Fahrgast die Fahrtkosten erstatten. Und dann sagt er, und dadurch, dass die Dame schon online bezahlt hat, müsstet ihr das bitte übernehmen, liebe Zentrale. Und dann fragt die Dame am Telefon der Zentrale, was ist denn los, worum geht's? Und dann erklärt der Taxifahrer, diese Dame arbeitet im Krankenhaus, sie ist Krankenschwester im Bereich, in dem man Corona-Patienten behandelt und dieser Frau möchte ich kein Geld abnehmen. Und wie ihr alle gehört habt, ist das natürlich unterlegt mit der schönsten, etwas kitschigen Musik, aber das ist ja auch etwas, was wir in Iran kennen. Und das ist sicherlich etwas, was alle Herzen erwärmt und deswegen denke ich ein wundervolles letztes Folude für unsere 2020er-Episoden.
Auf jeden Fall was fürs Herz. Ich danke dir sehr, Adnan.
Ich danke dir auch. Wir freuen uns auf 2021, viele mehr Episoden und die Bitte an die Zuhörerschaft, uns auch nächstes Jahr treu zu bleiben.
Jo, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, Khodafis.